Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite rastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite rastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, den 17. November 2024, gleich dem 27. Aubon 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Iran besitzt eine reichhaltige mündliche Volksliteratur, von der ein Teil erfreulicherweise schriftlich festgehalten wurde. Ein Zweig der volkstümlichen Literatur bildet das Volkslied auf Persisch, Tarane. Das Wort Tarane ist schon sehr alt. Mit Tarane wurden schon in alten Zeiten persische Volkslieder bezeichnet. Sehr wahrscheinlich hat man bereits zu den ältesten Formen der persischen Dichtung Tarane gesagt. Taraneha sind inhaltlich sehr verschieden. Sie beinhalten Liebeserklärungen oder Spott, sind Schlaflieder oder Erzählungen oder dienen dazu, ein Märchen einzuleiten oder ausklingen zu lassen oder ein Spiel zu begleiten. Die Volkslieder lassen sich literarisch nach vier Merkmalen untersuchen, nämlich Versfuß, Reim, Inhalt und Stil. Hinsichtlich des Versfußes dieser Teile der iranischen Poesie, die nicht unter den üblichen Begriff der Dichtung fallen, gibt es zahlreiche Untersuchungen. Der russische Orientalist Yuri Nikolajewitsch Mar betrachtet die zeitgenössischen Volkslieder als wertvolle Schlüssel für Erkenntnisse über das Metrum der alten Avesta- und Pahlavi-Dichtung. Der iranische Forscher Dr. Parviz Nortel Khanlari schreibt, dass für das Metrum der Volkslieder auch die Kürze und Länge der Silben und die Betonung eine wichtige Rolle spielen. Er erklärt dazu, dass lange Silben kürzer ausgesprochen und kurze Silben in die Länge gezogen werden können, wenn die Melodie eines Volksliedes dies erfordert. Weitere Ausführungen verschieben wir auf den nächsten Teil und wenden uns nun einem Volksmärchen zu, nämlich dem Märchen von Malek Jamschid und dem jungen Nilpferd. Das war einmal ein König, der hatte einen Sohn namens Malik Jamshid. Als Malik Jamshid 10 Jahre alt war, starb seine Mutter und der Knabe geriet in die Hände einer Stiefmutter. Malik Jamshid war sehr traurig über den Tod seiner Mutter. Da sagte eines Tages jemand zum König, »Wenn du ein kleines Nilpferd für deinen Sohn besorgst, wird er seinen Kummer vergessen.« Der König ließ den Minister kommen und befahl ihm, ein Nilpferd für seinen Sohn Malik Jamshid zu finden. Als er hörte, dass man ein Nilpferdjunges gefunden und herbeigebracht hatte, freute er sich und belohnte den Minister und die beiden Diener. Dieses Nilpferdjunge trank kein Wasser, sondern bekam Fruchtsirup und Rosenwasser zu trinken, und statt Stroh und Heu gab sie ihm Würfel und Kandiszucker mit Safran zu fressen. Am erstaunlichsten war, dass dieses kleine Nilpferd wie Menschen sprechen konnte. Malik Jamshid war außer sich vor Freude, als er von dem kleinen Nilpferd erfuhr und kam herbeigelaufen, um es sich anzusehen. Sofort hatte er das Tier ins Herz geschlossen. Dann sagte er, man solle ihm ein schönes Haus bauen. Er holte eine goldene Schüssel für das Rosenwasser herbei und füllte ein Gefäß mit Würfel und Kandiszucker, damit das Nilpferd sich richtig wohlfühlt. Malik Jamshid ließ niemanden in die Nähe seines Nilpferdes, sondern gab ihm selber zu fressen und zu trinken. Jeden Morgen besuchte er vor der Schule seinen neuen Freund, und wenn er mittags oder gegen Abend heimkam, ging er erst zu ihm und streichelte es.
Der König war beruhigt, als er sah, dass Malik Jamshid mit dem kleinen Nilpferd beschäftigt ist und den Schmerz über seine verstorbene Mutter überwunden hatte. Malik Jamshid wuchs heran, und bald sah die Frau des Königs, dass er ein hübscher Jüngling geworden war. Sie wurde neidisch auf den Sohn ihres Gemahls und überlegte, wie sie ihn aus dem Weg räumen kann. Deshalb ließ sie einige Diener kommen, gab ihnen ein gutes Trinkgeld und befahl ihnen, sie sollten auf dem Weg, auf dem Malik Jamshid nach Hause kam, eine Grube anlegen und vergiftete Dolche und Speere in den Grubenwand stecken. Dann sollten sie das Erdloch mit einem Teppich abdecken, damit Malik Jamshid hineinfällt und sie ihn los wäre. Die Diener taten, was ihnen befohlen worden war. Malik Jamshid schaute auch an jenem Tag auf dem Heimweg von der Schule als erstes wieder bei seinem Nilpferd vorbei. Da sah er das Nilpferd weinen und fragte erstaunt nach dem Grund. Das Nilpferd aber hatte gehört, was die Stiefmutter von Malik Jamshid den Dienern gesagt hatte, und erzählte Malik Jamshid alles. Da sagte Malik Jamshid, »Mach dir keine Sorgen, ich werde auf einem anderen Weg in mein Gemach zurückgehen.« Dann bereitete er Zucker und Kandis für das Nilpferd vor und ging auf einem sicheren Weg in das Prinzengemach zurück. Die Frau des Königs, seine Stiefmutter, aber hatte Malik Jamshid vom Weiten beobachtet. Als sie sah, dass Malik Jamshid einen anderen Weg gegangen war, dachte sie sich etwas Neues aus. Sie bereitete, als Malik Jamshid am nächsten Tag in der Schule war, ein Gift vor und vermischte es mit seinem Abendessen. Malik Jamshid ging auch an diesem Tag auf dem Rückweg erst wieder zu seinem Nilpferd. Wieder sah er das Nilpferd weinen. Das Nilpferd erzählte ihm, »Deine Stiefmutter hat Gift unter dein Essen gemischt. Sie will dich heute Abend vergiften.« Da versprach Malik Jamshid, das Abendessen nicht anzurühren. Als ihm abends das Essen gebracht wurde, warf er einen Bissen vor die Katze. Kaum hatte die Katze den Bissen verschluckt, fiel sie tot um. Also aß Malik Jamshid nichts von dem Speisen. Am nächsten Morgen brachten die Diener das Tablett mit Essen zurück, und die Frau des Königs sah, dass ihr Stiefsohn das Essen nicht angerührt hatte. Da fragte sie sich verwundert, wer wohl den Prinzen in ihre Pläne einweiht. Sofort dachte sie, dass es einer der Diener sein muss, aber bald hatte sie festgestellt, dass die Diener von nichts wussten. Dann dachte sie, es ist dieses Nilpferd, das Malik Jamshid hilft. Da überkam sie eine große Wut auf das Tier, und sie sagte sich, »Ich muss es so bald wie möglich aus dem Weg räumen, dann erst kann ich auch den Prinzen loswerden.« Die Frau des Königs sandte ihren Diener zum Quacksalber. Der Diener kam zum Quacksalber und sagte, »Die Frau des Königs wird sich krank stellen, und du sollst kommen und sagen, sie müsse das Herz und die Leber eines jungen Nilpferdes essen, um geheilt zu werden.« Dann gab er den Quacksalber ein gutes Geld und versprach ihm eine noch größere Belohnung, wenn alles gut geklappt hatte. Die Frau des Königs stellte sich also krank. Sie legte sich ins Bett, begann zu klagen und sich hin und her zu wälzen, als habe sie große Schmerzen. Dem König wurde die Nachricht überbracht, dass seine Frau krank ist. Da ließ er schnell den Quacksalber kommen. Zusammen mit dem Quacksalber ging er zum Krankenbett seiner Frau. Der Quacksalber sagte nach der Untersuchung, »Sie ist schwer krank und muss das Herz und die Leber des jungen Nilpferdes essen. Dann wird sie wieder gesund.« Der König sagte, er habe nichts dagegen, und als Malik Jamshid zur Schule gegangen war, ließ er einen Metzger holen, damit er das junge Nilpferd schlachtet und Leber und Herz des Tieres für seine Frau zubereitet. Die Fortsetzung dieser Geschichte in Anlehnung an das Buch Afsane Hoye Irani, iranische Märchen, hören Sie beim nächsten Mal.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamida Ghulam Ali mit dem Titel Ashke Umid, das heißt Träne der Hoffnung.
چشمم دل که تر دارم دامن دامن جاله می بارم دل می سوزد در فراق او بر جان من شعله می کارم
دریای بیکران، آینه جهان، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha.
Wir haben im letzten Teil über die Chavaret Charidjiten und ihre Entstehung gesprochen. Dabei haben wir hervorgehoben, dass diese Leute einen sehr frommen Eindruck machten. Aber nach dem Siffin-Gefecht entpuppten sie sich als blinde Fanatiker. Nach dem Siffin-Gefecht und nach dem ungeeigneten Schiedsspruch durch Vertreter beider Seiten ruhten die Waffen. Als der Imam mit seinem Heer nach Kufa, Irak, zurückgekehrt war, begannen die Charidjiten, ihn schlecht zu machen und zu bekämpfen. Doch der Imam war ausgesprochen langmütig und meinte es gut. Er übte Geduld und gab ihnen guten Rat. Bei einem seiner Gespräche mit den Chavarij Charidjiten sagte ihr Vertreter Hurus ibn Suhail zu Imam Ali a.s.: Begeh Reue wegen der Sünde und dem Fehler, den du in Siffin begangen hast. Der Imam antwortete: Ich habe euch in Siffin vor dem Schiedsspruch gewarnt und wollte selber keinen solchen, aber ihr habt darauf bestanden und wolltet, dass er vorgenommen wird. Nun habt ihr eingesehen, dass es falsch war, betrachtet ihn als Sünde und fordert Reue. Aber wisset, es war keine Sünde, so dass der Mensch sie bereuen müsste. Ich habe euch in voller Kenntnis davor gewarnt, und weil ihr mit eurer Beharrlichkeit über die Stränge geschlagen habt, war ich gezwungen, es zu akzeptieren. Nun ist euch klar geworden, dass ich im Recht war und ihr euch geirrt habt. Da ist doch keine Reue mehr nötig. Aber die Chavarij-Charidjiten akzeptierten nicht die einleuchtende Antwort des Imams. Ein anderer ihrer Vertreter, nämlich Sar'at ibn al-Burj al-Ta'i, drohte: Bei Gott, wenn du nicht Reue übst, werde ich selber dich töten und mit dieser Tat Gott zufriedenstellen. An diesen Äußerungen ist klar zu erkennen, wie abwegig die Chavarij dachten und wie verbohrt sie waren. Denn sie betrachteten einen so reinen und vorbildhaften Wegführer wie Imam Ali a.s. als Übeltäter und wollten ihn aus der Welt schaffen. Die anderen Chavarij fühlten sich durch die Auflehnung ihrer Anführer wie Hurus ibn Suhail und Sar'at ermutigt, in der Öffentlichkeit Parolen gegen den Imam auszugeben. Einmal hatte sich Imam Ali zum Ritualgebet erhoben. Da rief Ibn al-Kawwa, einer der Charidjiten, aus Protest gegen den Imam laut den Vers 65 aus der Sure Zumar, Sure 39, dieser Vers richtet sich an den Propheten, nämlich: Dies, wo dir doch offenbart worden ist, wie schon denen vor dir. Wenn du Gott neben Götter zur Seite stellst, so wird sich dein Werk sicher als eitel erweisen und du wirst gewiss unter den Verlierenden sein. Imam Ali a.s. hörte still der Rezitation des obigen Verses durch Ibn al-Kawwa zu, das heißt, er befolgte den Vers 204 der Sure Araf, Sure 7, in dem es heißt: Und wenn der Koran verlesen wird, so hört zu und schweigt in Aufmerksamkeit, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Als Ibn Kawwa den Vers 65 der Sure 39 zu Ende gesprochen hatte, begann Imam Ali alayhi salam mit der Rezitation der ersten Sure zu Anfang des Gebetes. Der Kharijite aber rezitierte den Vers 65 erneut. Auch diesmal schwieg der Imam. Als Ibn al-Kawwa dreist dann zum dritten Mal den Vers ausrief, gab ihm Imam Ali mit dem Vers 60 der Sure 30, Sure Rum, eine Antwort, in der es heißt: So sei geduldig, wahrlich, das Versprechen Allahs ist wahr, und lass dich nicht von jenen ins Wanken bringen, die keine Gewissheit haben.
Imam Ali alayhi salam hat während seiner Regierung gegenüber dem Volk Nachsicht geübt und ließ die anderen ihre Kritik und Meinung äußern. Er übte große Geduld gegenüber Beleidigungen und ließ auch nicht zu, dass seine treuen Gefährten gewaltsam gegen den Protestlärm der unwissenden Kharijiten vorgehen. Langmut gehörte zu den besonderen Merkmalen des regierenden Imam Ali. Für ihn war ja das Regieren nur ein Mittel und nicht das Ziel. Er wollte nicht die Menschen beherrschen, sondern er wollte sie mittels seiner Regierungsbefugnis aus Unterdrückung und Unrecht befreien. Er wollte, dass die Menschen Freiheit und Gleichstellung genießen, dass die Bedürftigen und Waisenkinder unter seiner Regierung unterstützt werden und die Geldgierigen sich nicht mehr unrechtmäßig an dem allgemeinen Eigentum vergreifen. Imam Ali alayhi salam wollte die Grundlagen für das Wohl der Menschen in dieser und der kommenden jenseitigen Welt schaffen. Imam Ali alayhi salam bedauerte die feindselige Art und abwegige Denkweise der Kharijiten sehr. Zunächst versuchte er, diese Verirrten zu beschwichtigen, um dann bei geeigneter Gelegenheit sie durch logische Beweise von ihrem Irrtum abzubringen. Der Imam begab sich persönlich in ihr Lager, das sie nahe bei Kufa in der Ortschaft Harura errichtet hatten, um mit ihnen ausführlich über das Ereignis von Siffin zu sprechen. Aber auch diese Bemühungen von Imam Ali alayhi salam um eine Klärung stießen bei den Kharijiten auf Sturheit. Sie verbreiteten dreist weiter ihre Meinung und dazu gehörte die gefährliche Ansicht, dass Imam Ali, Friede sei mit ihm, und seine Anhänger nicht mehr zum Islam gehören. Aufgrund dieser irrigen Ansicht begannen sie, unschuldige Menschen zu ermorden, nur weil sie Anhänger Imam Alis alayhi salam waren. Ibn Abdel Hadid, der große sunnitische Gelehrte, schreibt in seinem Kommentar zum Nahjul Balagha: Auf dem Weg nach Nahrawan sahen sie Abdullah ibn Khabab mit seiner Frau, die schwanger war. Khabab trug ein Koranexemplar um den Hals. Sie nahmen Abdullah fest und sagten: Was du um den Hals trägst, befiehlt uns, dich zu töten. Abdullah antwortete: Erweckt das zum Leben, was der Koran zum Leben erweckt hat. Und was er sterben lässt, das lasst auch ihr sterben. Einer der Kharijiten sah, während ihre Anführer mit Abdullah diskutierten, eine trockene Dattel neben einer Palme auf dem Boden liegen. Er steckte sie sich in den Mund. Da bemerkten es die anderen und schrien: Was machst du da? Welches Religionsrecht erlaubt dir, eine Dattel zu essen, die den anderen gehört? Das ist eine Sünde. Da nahm der Mann sofort wieder die Dattel aus dem Mund. Er ging zu Abdullah ibn Khabab.
Der Kharijite fragte den Gefangenen nach seiner Meinung im Zusammenhang mit dem Schiedsspruch und Imam Ali. Abdullah ibn Khabbab antwortete, Ali weiß wirklich mehr als alle anderen über Gott und beachtet Gottes Religion gottesfürchtiger als sie. Und seine Weitsicht und Erkenntnis ist größer als die der anderen. Nachdem Abdullah dies gesagt hatte, wurde er enthauptet. Danach töteten die Kharijiten auch seine schwangere Frau. Damit begnügten sie sich jedoch nicht. Sie schlitzten der Toten den Leib auf, holten das unschuldige Ungeborene hervor und massakrierten es. Für diese unwissenden Leute war es also eine Sünde gewesen, eine trockene Dattel, die ihnen nicht gehörte, zu essen. Aber es war keine Sünde für sie, unschuldige Menschen wie eine schwangere Frau und ein Kind zu töten. Die heutige Parallele zu den damaligen Kharijiten sind takfiristische Terrorgruppen. Sie verhalten sich ähnlich. Die Kharijiten grenzten die Anhänger Alis aus dem Islam aus und töteten unschuldige Menschen. Und heute sind es die abgeirrten takfiristischen Gruppen, die schiitische und sunnitische Muslime aus dem Islam exkommunizieren und Massaker unter ihnen anrichten, Unschuldige enthaupten und sich an Frauen und jungen Mädchen vergreifen. Dieses barbarische Vorgehen steht aber im krassen Widerspruch zu den Grundsätzen aller Himmelsreligionen und insbesondere des Islams. Der Islam ist die Religion der Barmherzigkeit und Güte. Er verurteilt heftig die Tötung von Unschuldigen und bekämpft alle Urheber solcher Verbrechen gegen die Menschheit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Otash dar Neyestan.
تا سرگرم پارخی شد آتش گفت. نی به آتش گفت کین آشوب چین مرد تو را زین سوختم مطلوب زن که می گفتی نیم با سر نمود زن که می گفتی نیم با سر نمود همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Gesundheit ist eine wertvolle und große Gabe, die uns Gott gegeben hat. Der Mensch kann Gott durch Erhaltung dieser Gabe seine Dankbarkeit bekunden. Gesundsein und ein aufrecht aktives Denken helfen dem Menschen, seine Lebensaufgaben anständig zu erfüllen. Eine gesunde und lebhafte Person kann für ihre religiösen Aufgaben und sozialen Pflichten bessere Programme erstellen. Daher entwickelt sich ein gesunder und verpflichtender Mensch auf dem Weg der Fortschritte und Verbesserungen und er versucht, zu einer geistigen Vollkommenheit zu gelangen. Im Islam ist die Gesundheit des Menschen von großer Bedeutung. Islamische Lehren behandeln Themen wie Gesundheit, Sport und die Beziehung zu Gott. Sie alle führen zu körperlichen und geistigen Gesundheit. In den letzten Folgen haben wir Ihnen manche Halal- und Haram-Nahrungsmittel aus der Sicht des Islam vorgestellt und deren positive und negative Wirkungen vom Blickwinkel der heutigen Wissenschaft auch genannt. Heute wollen wir über weitere kostbare Nahrungsprodukte sprechen. Brot ist das Grundnahrungsmittel vieler Menschen auf der Welt. Die Muslime nennen es als Gabe des Tisches und es genießt eine besondere Anerkennung im Islam. Imam Sadiq sprach, der menschliche Körper basiert auf Brot. Und Prophet Mohammed sagte über den Wert des Brotes, »O Gott, schenk uns Brot als Gabe und trenne uns nicht von diesem.« Weltweit wird Brot aus Getreide wie Weizen, Gerste oder Reis hergestellt. Der Teig, der aus Mehl und Wasser besteht, wird entweder gebacken, gegart oder frittiert. Meistens kommen in den Teig auch Salz und Treibmittel. Für die verschiedenen Varianten können dem Teig auch Gewürze oder weitere Getreidearten zugesetzt werden. Expertenwissenschaftler sind der Meinung, dass Brote mit Kleie versetzt bessere Nährwerte haben. Bis 1930 waren viele Mediziner der Ansicht, dass Kleie Abfallprodukte sind, die den Darm schädigen können. Aber Forschungen haben erwiesen, dass Kleie den Darm nicht schädigt, sondern im Gegenteil sehr gut ist. Seit den letzten Jahrzehnten sehen Ärzte Kleie als eine heilende Substanz an, die gegen Verstopfung und Darmprobleme wirkt. Kleie ist die äußere Hülle des Getreides, ein Teil also, der immer Sonne und Luft ausgesetzt ist und der den Sonnenschein genießt. Diese Hülsen beinhalten sehr viele Mineralien und Vitamine und im Allgemeinen befinden sich die Nährstoffe bei Getreide in dessen Schale. In großen Getreidesilos wird das Getreide so gemahlen, dass er vollkommen zerquetscht wird. Dieser Vorgang und die Wärme verursachen, dass das Weizenfett an der Kleie kleben bleibt. Die fette Kleie hat demnach sehr viele wertvolle Nährstoffe. Bedauerlicherweise wissen viele Leute dies nicht und entsorgen sie deshalb. Kleie beinhaltet Fettvitamine der Gruppe E und B sowie Phosphorsubstanzen und vor allen Dingen Gluten. Gluten sind die einzigen Bestandteile des Getreides, die Stickstoff enthalten, der auch ein Bestandteil vom Körper ist. Siebt man Getreide, so bleiben viele wertvolle Teile übrig. Es verliert durch die Aussiebung viele Vitamine und Mineralien. Zum Beispiel sind Kieselsäuren wichtig für die Festigung der Zähne und Knochen und sie stärken das Herz und die Nieren. Beim Mahlen werden diese Säuren allerdings entfernt. Getreide verliert durch die Mahl- und Siebprozesse viele Mineralien wie Phosphor, Magnesium, Eisen, Kalium und Salz. Diese Mineralien spielen bei den weißen Blutkörperchen, die für das Abwehr- und Immunsystem verantwortlich sind, eine große Rolle. Ärzte behaupten, dass beim Verzehr von Brot ohne Kleie 50% unverdaut aus dem Körper ausgeschieden werden, während Brote mit Kleie absorbiert werden und nur 5% unverdaut bleiben.
In islamischen Überlieferungen wurde erwähnt, dass Brot aus Gerstenmehl besser als Weizenbrot ist. Imam Reza sagte in diesem Zusammenhang, es gibt keinen Körper, bei dem Krankheiten verschwinden, wenn er Gerste zu essen bekommt. Gerste ist das Mahl von Propheten und besseren Leuten. Auch der heutigen Wissenschaft sind die vielen Wunderwirkungen der Gerste bekannt. Laborforschungen zeigen, dass Gerste, Kleiengerste sowie Grützen Beta-Glucan beinhalten, die das Immunsystem stärken und Wunden schneller heilen lassen. Die einzigartigen Antioxidantien von Gerste lindern Herz- und Gefäßerkrankungen auf äußerst bemerkenswerte Weise. Für Diabetiker ist Gerste die beste Nahrung, denn sie senkt den Cholesterinspiegel. Eines Tages kam Soveid ibn Qufle zum Imam Ali. Er erzählte, dass er vor Imam Ali eine Schüssel mit Joghurt stand. Es gab auch ein Stück Gerstenbrot, das aus grober Kleie gebacken war. Der Imam bröckelte das Brot in die Schüssel und bot mir an, von dem Joghurt zu essen, aber ich fastete gerade und lehnte ab. Danach ging ich zu seiner Bediensteten Fese und sagte, warum passt du auf Imam Ali nicht auf? Warum backst du das Brot nicht aus gemahlenem Mehl? Fese antwortete, früher machte ich das, aber Imam Ali hat das selbst so bestimmt. Imam Ali hörte uns und sagte, das Brot von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, war auch nicht aus gemahlenem Mehl. Aisha, die Frau des Propheten des Islam, erzählte, bis zu seinem Tod aß der Prophet nur Gerstenbrot. Damit wollte er uns zeigen, wie wichtig diese wertvollen Körner sind. Ein weiteres wertvolles Lebensmittel, das wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist die Milch. In vielen islamischen Überlieferungen wurde über deren gute und gesunde Wirkung gesprochen. Prophet Muhammad sprach, Gott hat für jede Krankheit ein Heilmittel mitgeschickt und Kuhmilch ist ein Heilmittel für jedes Leiden. Die positiven Eigenschaften der Milch sind allen bekannt. Milch ist ein vollkommenes Getränk mit vielen Nährstoffen. Forscher bezeichnen die Kuhmilch als die beste Milchsorte, da sie besser verdaulich ist. Milch beinhaltet viele Vitamine und nützliche Eiweißstoffe, wie auch Calcium. Ohne Calcium werden die Knochen schwach, die Zähne bekommen Karies, die Nägel brechen und die Haare fallen aus. Ärzte sind der Meinung, dass Calcium nicht nur die Zähne und Knochen stärkt und festigt, es ist auch sehr gut für die Muskeln, insbesondere die Herzmuskeln, die immer in Aktion sind. Imam Baqir sagte zu einem Mann, der unter Magenschmerzen litt, dass er viel Kuhmilch trinken soll. Denn Kuhmilch reinigt den Magen, gibt der Niere eine Fettschicht und stärkt den Appetit. Dies sagte der Imam zu einer Zeit, wo Vitamine und deren Wirkung noch unbekannt waren. In der Sure Nahl, Vers 66, spricht Gott: Gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken. Reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Durch Laboranalysen dieses weißen köstlichen Getränks wurde allen erkenntlich gemacht, wie wertvoll und nützlich Milch sein kann. Milch hat Eiweiß und Aminosäuren, die für den Körper notwendig und nützlich sind. Sie verhindert Osteoporose, Infektionen und Nervenprobleme, hilft bei Kinderwachstum und verlängert das durchschnittliche Lebensalter. Auch beugt sie frühzeitiger Alterung vor. Daher empfehlen Expertenwissenschaftler allen Leuten, insbesondere aber schwangeren Frauen, einen täglichen Milchkonsum. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.